Der Fantastikon-Podcast. Fantastisch, schauerlich, kriminell.
Hallo Freunde draußen an den Radiogeräten und willkommen zu einer weiteren Sendung hier im Fantastikon-Podcast, wo es uns um die interessantesten Geschichten geht. Heute dreht sich alles um gespenstische Puppen. Ein kleines Mädchen läuft auf einer belebten Straße an der Hand ihrer Mutter an dir vorbei. In der anderen Hand hält sie eine zerlumpte Puppe, die sie planlos über den Gehweg schleift. Beim näheren Hinsehen scheint sich etwas zu ereignen, das einem die Nackenhaare aufstellt. Die Puppe dreht ihren Kopf und scheint dich direkt anzustarren. Was ist es, das Puppen von Natur aus unheimlich erscheinen lässt? Ist es ihr seelenloser Blick, ihre ständige Begleitung durch ein unschuldiges und wehrloses Kind? Puppen gibt es, seit Stammesfrauen Gräser in Menschenform gebunden haben, um ihr kleines Mädchen zu beschäftigen. Im Laufe der Zeit haben sich ihre menschliche Form und ihr Aussehen so weit entwickelt, dass sie fast lebensecht wirken. Auch Jungen haben eine Vorliebe für Puppen, die sie natürlich Actionfiguren nennen. Und manchmal spielt dieses Spielzeug eine unheimliche Rolle im Leben eines Kindes. In den späten 1800er Jahren bekam ein kleines Mädchen namens Jane Bilavsky eine Puppe geschenkt. Als armes Kind, das in einem Mietshaus in New York lebte, wurde die Puppe bald zu ihrer ständigen Begleiterin, die sie Missy nannte. Doch schon bald nahmen die Dinge eine schreckliche Wendung. Einige von Janes jungen Freunden wurden ermordet. Bei den Ermittlungen fand die Polizei heraus, dass die kleine Jane bei allen Morden dabei gewesen war. Die Polizei beschloss, das kleine Mädchen zu verhören, und als sie damit begannen, wurde Jane hysterisch und schrie, dass die Puppe, Missy, für alles verantwortlich sei. Sie versuchte mehrmals, die Puppe loszuwerden, sie warf sie sogar aus einem Fenster im 5. Stock. Aber jedes Mal schien die Puppe zu ihr zurückzukehren. Die Polizei glaubte ihr jedoch nicht und Jane wurde im Bloomingdale Asylum eingesperrt. Bis zu ihrem Todestag behauptete sie, dass die Puppe die Täterin war. Böses Wesen oder bequemer Sündenbock. 1906 erhielt der kleine Robert Eugene Otto von einem bahamaischen Diener, der für seine Eltern arbeitete, ein Geschenk. Das Geschenk wurde bald Robert genannt, nach dem kleinen Jungen, dem es gehörte. Eugene nahm Robert überall hin mit, doch schon bald bemerkten seine Eltern unheimliche Phänomene. Nachdem der kleine Junge zu Bett gegangen war, hörten seine Eltern oft, wie ihr Sohn in seinem Zimmer mit jemandem sprach. Wenn sie genau hinhörten, konnten sie hören, wie jemand antwortete. Nach einer hastigen und entsetzten Suche konnten sie niemanden finden. Eugene kauerte meist in einer Ecke, während Robert in einem Schaukelstuhl saß und ganz unschuldig aussah. Eugene bestand immer darauf, dass Robert mit ihm sprach. Einige Male, als seine Eltern darauf bestanden, dass Eugene die Puppe für einen Ausflug zu Hause ließ, berichteten die Nachbarn, dass die Puppe sie aus einem Fenster im 1. Stock beobachtete und sich sogar bewegte. Haushaltsgegenstände wurden in Eugenes Zimmer herumgeworfen und einige der Spielsachen wurden verstümmelt. Jedes Mal, wenn diese Dinge passierten, bestand Eugene darauf, dass es Robert gewesen sei. Als die Vorfälle immer schlimmer wurden und die Dienstboten das Haus verließen, um sich anderswo Arbeit zu suchen, beschloss die Familie, dass es an der Zeit war, etwas zu unternehmen. Sie nahmen Robert von Eugene weg und sperrten ihn in eine Kiste auf dem Dachboden. Dort blieb er auch nach dem Umzug der Familie. Eugene wurde erwachsen, heiratete und wurde Maler. Leider starb sein Vater und Eugene erbte das Haus seiner Eltern. Das frisch verheiratete Paar beschloss, dass das geräumige Haus perfekt für sie wäre. Sie zogen ein und als Eugene das Haus durchstöberte, fand er Robert. Nach all der Zeit fühlte sich Eugene immer noch zu der Puppe hingezogen und nahm sie bald überall mit hin. Er stellte sie sogar in einen Sessel in der Ecke ihres Schlafzimmers, damit Robert über sie wachen konnte, wenn sie schliefen. Seine Frau begann, die Puppe zu hassen Kurzerhand brachte sie sie zurück auf den Dachboden und verschloss die Tür. Dienstboten und Nachbarn schworen, die Puppe habe ein Eigenleben entwickelt. Die Diener hörten ihr unheimliches Kichern hinter der verschlossenen Tür und die Nachbarn schworen, dass sie auf dem Dachboden von Fenster zu Fenster wanderte. Bald darauf zerbrach die Ehe. Das Paar starb und das Haus stand leer. Eine neue Familie kaufte das Haus, verließ es aber eines Nachts fluchtartig, als Robert mit einem Küchenmesser in der Hand am Fußende des Ehebettes aufgefunden wurde. Heute befindet sich Robert im East Martello Museum in Key West in Florida. Er sitzt auf einem kleinen Stuhl hinter einer Glasvitrine, aber er scheint immer noch sehr wütend zu sein. Man sagt, dass man Robert um Erlaubnis fragen muss, bevor man ihn fotografiert, sonst verflucht er einen. Der Film geht kaputt, die Kamera funktioniert nicht mehr oder Schlimmeres. Das Museum erhält hunderte von Entschuldigungsbriefen von Besuchern, die sich von Robert verflucht fühlen. Das Museumspersonal behauptet sogar, dass Robert ständig seinen Standort wechselt. Er war das Vorbild für Chucky, die Mörderpuppe aus den Filmen. 1970 kaufte eine Mutter in einem Hobbyladen eine antike Raggedy Ann-Puppe. Die Puppe war ein Geburtstagsgeschenk für ihre Tochter Donna. Donna war damals Studentin am College, machte ihr Examen als Krankenschwester und lebte in einer winzigen Wohnung mit ihrer Mitbewohnerin Angie, ebenfalls Krankenschwester. Donna freute sich über die Puppe, stellte sie als Dekoration auf ihr Bett und dachte erst ein paar Tage später darüber nach. Während dieser Zeit bemerkten Donna und Angie, dass die Puppe etwas sehr Seltsames und Unheimliches an sich hatte. Die Puppe schien sich von selbst zu bewegen, zuerst relativ unmerklich, wie eine Positionsänderung. Aber mit der Zeit wurden die Bewegungen immer deutlicher. Donna und Angie kamen nach Hause und fanden die Puppe in einem völlig anderen Raum als dem vor, in dem sie sie zurückgelassen hatten. Manchmal lag die Puppe mit verschränkten Armen auf dem Sofa, ein anderes Mal stand sie aufrecht auf ihren Füßen und lehnte an einem Stuhl im Esszimmer. Einige Male legte Donna die Puppe auf die Couch, bevor sie zur Arbeit ging. Und als sie nach Hause kam, fand sie die Puppe in ihrem Zimmer auf dem Bett. Die Tür war geschlossen. Annabelle, die Puppe, konnte sich nicht nur bewegen, sondern auch schreiben. Etwa einen Monat nach ihren Erlebnissen fanden Donna und Angie mit Bleistift auf Pergamentpapier geschriebene Botschaften. Helft uns und helft Lou. Die Schrift sah so aus wie die eines kleinen Kindes. Das Unheimliche an den Botschaften war nicht der Wortlaut, sondern die Art, wie sie geschrieben waren. Zu dieser Zeit hatte Donna noch nie Pergamentpapier, auf dem sie ihre Notizen geschrieben hatte, im Haus aufbewahrt. Eines Nachts bemerkte Donna, dass sich die Puppe wieder bewegt hatte und sie fand sogar einen Blutfleck an ihr. Die Frauen befürchteten das Schlimmste und beschlossen, ein Medium zu konsultieren. Das Medium nahm Kontakt mit dem Geist in der Puppe auf und erklärte, es handele sich um ein kleines Mädchen namens Annabelle, das bei einem Brand in dem Wohnkomplex, in dem sie nun lebten, ums Leben gekommen war. Aus Mitleid mit dem Geist des kleinen Mädchens gaben sie dem Wesen die Erlaubnis, die Puppe zu bewohnen und mit ihnen zu leben. Schlechte Entscheidung. Danach wurde es noch schlimmer. Ein Mann namens Lou war mit Donna und Angie befreundet und hatte sie bei all den seltsamen Phänomenen begleitet. Die Puppe war ihm unheimlich und er tat sein Bestes, um sich von ihr fernzuhalten. Doch eines Nachts behauptete er, einen beängstigenden Traum gehabt zu haben, in dem die Puppe an seinem auf dem Bauch liegenden Körper hochkletterte und ihn zu würgen begann. Er wachte in Panik auf. Am nächsten Tag, als er und Angie eine Autoreise planten, hörten sie plötzlich raschelnde Geräusche aus Donnas Zimmer. Lou dachte, dass jemand unbemerkt in das Zimmer eingebrochen war und stürmte hinein, um in Donnas Zimmer nichts Besonderes zu entdecken. Aber er fand Annabelle in eine Ecke geworfen. Als er näher an die Puppe herantrat, hatte er das Gefühl, dass jemand hinter ihm auftauchte. Er drehte sich um, fand aber niemanden, sondern krümmte sich plötzlich vor Schmerzen. Sein Hemd war blutverschmiert und bei näherer Betrachtung entdeckte er 7 Schnitte oder Kratzer auf seiner Brust. Am nächsten Tag waren sie fast wieder verschwunden. Donna war schließlich bereit zu glauben, dass nicht alles so war, wie es schien, und wandte sich an einen episkopalen Priester. Dieser wiederum rief Ed und Lorraine Warren an, die berühmten paranormalen Ermittler aus dem Amityville-Haus, zu denen es hier im Fantastikon bereits eine ausladende Sendung gibt. Nach einer Untersuchung kamen sie zu dem Schluss, dass ein unmenschlicher Geist die Puppe manipuliert hatte. Sie nahmen Annabelle in Besitz und fügten sie ihrer verfluchten Sammlung hinzu. Dort steht sie bis heute hinter einer eigens für sie angefertigten Glasvitrine und wird regelmäßig von einem Priester gesegnet. Danke fürs Zuhören. Gehabt euch wohl.
Das Fantastikon steht für interessante Geschichten aus allen Bereichen der Kultur. Ob in urbanen Legenden, in Filmen, Büchern oder Comics, hinter rätselhaften und ungeklärten Ereignissen, wir graben sie aus, wir exhumieren sie für euch und präsentieren sie in diesem Podcast. Interessante Geschichten? Nur im Fantastikon.